die mitlesen wollen, lese ich aus Matthäus 6, Matthäus Evangelium Kapitel 6, die Verse 5 bis 15. Matthäus 6, Verse 5 bis 15. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie die Heuchler beten, wenn sie lieben, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen zu stehen und zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so gehe in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nur nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Ja, das ist sehr schön, wenn wir das auch so meinen, was wir gesungen haben, dass wir von unserem Vater im Himmel, dass wir ihm Lob und Ehre geben wollen, dass Jesus Christus uns führen soll, dass wir ihm danken, weil er uns befreit hat, von Schuld und Sünde uns neues Leben gegeben hat, wenn wir dem Heiligen Geist zutrauen wollen, dass er uns erfüllt, unser Leben verändert, weil er uns Zeugnis gibt von den Taten und dem Willen Gottes. Etwas anderes und etwas ganz Wesentliches für das Zusammenleben von Menschen ist, dass man miteinander redet. Also in fast jedem Buch, was sich mit Ehefragen beschäftigt, da werden insbesondere die Männer aufgerufen, mit ihren Frauen zu reden, weil die Männer im Allgemeinen etwas sprachfauler sind als die Frauen. Von daher ist es wahrscheinlich auch ganz gut, dass Gott in seiner Weisheit die Erziehung der Kinder in die Hände der Mütter gelegt hat, weil bei den Vätern würden sie wahrscheinlich die Kinder erst 3-4 Jahre später sprechen lernen, weil die dann ihre Kinder immer nur anschweigen. Nun, wie gesagt, für das Zusammenleben der Menschen untereinander ist es wichtig, zusammen zu sprechen. Wie will ich auch sonst jemanden kennenlernen? Als ich meine Frau das erste Mal getroffen habe, damals war sie ja noch nicht meine Frau, und wir uns kennengelernt haben, da haben wir viel miteinander gesprochen. Andere um uns herum haben wahrscheinlich sogar gedacht, zu viel miteinander gesprochen, weil wir immer dann zusammen gewesen waren, eben am Morgen, am Mittag, am Abend, und hatten so viel miteinander auszutauschen, um uns kennenzulernen, um zu wissen, wie ist der andere, was denkt der andere, wie war es in der Vergangenheit bei dem anderen gewesen, und so lernen wir uns immer besser kennen. Aber auch jetzt noch ist es wichtig, dass wir miteinander sprechen, um zu sehen, was beschäftigt den anderen, wo sind Fragen, wo sind möglicherweise Schwierigkeiten oder wo freut der andere sich auch und ich kann mich mitfreuen. Und heute Morgen geht es nicht nur um das Sprechen miteinander unter den Ehepartnern oder wir könnten sagen unter den Freizeitgästen miteinander, sondern heute Morgen geht es um das Sprechen mit Gott. Und wir nennen es manchmal mit Gebet. Wir haben da ein Sonderwort dafür, für die Kommunikation mit einer bestimmten Person. Und das ist eben das Gebet. Gebet ist aber letztendlich nichts anderes, als dass wir Gott unser Herz ausschütten, ihm alles sagen können, was uns auf dem Herzen liegt. Und auf der anderen Seite im Gebet und dann auch im Lesen der Bibel darauf hören können, was Gott uns antwortet, was Gott uns sagen will, auf das, was wir ihm gesagt haben. Eine Kommunikation zwischen Mensch und zwischen Gott. Und da haben wir hier einige Verse, recht bekannte Verse aus der Bergpredigt, einige, besonders diejenigen, die in landeskirchlichen Gemeinden und Gemeinschaften zum Gottesdienst gehen, werden jeden Sonntag damit zu tun haben, weil an jedem Sonntag das Vaterunser gebetet wird. In anderen Gemeinden wird es dann nie gebetet, vielleicht aus Angst davor, dass man sich zu sehr der Kirche annähern könnte, aber es steckt eine ganze Menge darin. Sehr viel, was Jesus uns weitergeben will, was für Gebet notwendig und wichtig ist. Und bevor Jesus auf das Vaterunser zu sprechen kommt, da hat er noch ein paar Punkte, die er uns mitgeben will für Gebet, für Gespräch mit Gott. Und ich habe vorhin schon diese Verse vorgelesen und immer wieder, wenn ich sie vorlese, muss ich aufpassen, dass ich sie nicht falsch lese. Weil es mir so wichtige Verse sind, habe ich sie dann auswendig gelernt, aber ich habe sie nach der Lutherbibel auswendig gelernt, weil mir das irgendwie so eingängig, so schön schien. Und jetzt lese ich hier nach der Elberfelder Bibel und da ist der Wortlaut etwas anders. Also wenn Sie das auch auswendig können, einige dieser Verse, was immer eine empfehlenswerte Sache ist, weil Bibelverse, die wir auswendig können, die prägen uns. Da kann Gott zu uns sprechen, wenn wir irgendwo in einem Gespräch sind, wenn wir irgendwo bei der Arbeit während des Tages sind und plötzlich kommt uns solch ein Bibelvers wieder in Erinnerung, weist uns auf Gott und hilft uns, da voranzugehen. Wir wollen etwas hineinschauen, was Jesus hier seinen Jüngern und all denjenigen, die ihm zuhören, denn er hat ja die Volksmenge um ihn herum versammelt, er sitzt dort auf einem Berg etwas erhöht, deshalb nennt man diese Kapitel hier in dem Matthäusevangelium auch die Bergpredigt. Und dann sagt er ihnen alles Mögliche, wie ein Theologe dieses Jahrhunderts das einmal ausgedrückt hat, was zu dem Grundgesetz Gottes gehört. Also er hat das ausgedrückt, er meint, hier sind die Grundlagen des Reiches Gottes. Da, wo Gott sein Reich auf dieser Erde aufbauen will, da gelten diese Maßstäbe, wie wir es in der Bergpredigt finden. Und dazu gehört auch die Frage der Kommunikation mit Gott, des Gespräches mit Gott. Und da lesen wir am Anfang, wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie die Heuchler beten, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen zu stehen und zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Das sind die Ersten. Hier wird uns vor Augen geführt, was wir nicht tun sollen. Und eigentlich müssten wir sagen, auf was für abartige Ideen kommen die Menschen da. Ich weiß ja nicht, wie ihr das handhabt, wenn ihr eurer Frau beispielsweise eine Liebeserklärung einmal wieder geben wollt, was durchaus ja auch nach 10 Jahren Ehe noch angeraten ist und ich mir das selbst immer wieder sagen muss, weil manches Mal, eben wenn meine Frau zu mir gekommen ist und hat mir gesagt, so, ich liebe dich oder liebst du mich, dann sage ich, ja, das habe ich dir doch schon gesagt, nicht? Also das weißt du doch eigentlich schon. Das war vielleicht dann schon ein paar Monate oder Jahre her, nicht? Aber wie gesagt, einmal gesagt, das gilt ja immer noch, aber manchmal kann man so etwas auch wiederholen. Auch Gott gegenüber einmal auszuschütten, zu sagen, Gott, ich liebe dich, ich danke dir für das, was du getan hast, auch wenn ich das schon häufig in der Vergangenheit gemacht habe. Aber wenn ihr nun so etwas tut, wenn ihr mit eurer Frau da so sprecht, geht ihr da auf den Marktplatz, wo ringsherum viele Menschen sind, alles Mögliche euch ablenkt und da sagt ihr dann ganz laut, damit alle anderen es auch hören können, ich liebe dich. Oder vielleicht noch schlimmer, wenn ihr irgendeine Auseinandersetzung mit eurer Frau habt, dann geht ihr auch draußen, dann mitten auf die Straße, die Dorfstraße, wo alles hören können und dann kommt die Auseinandersetzung. Es mag Leute geben, die solche dramatischen Auftritte gerne mögen und das dann auch praktizieren. Aber im Allgemeinen ist es doch so, wenn es mir darum geht, dem anderen zu sagen, was ich von dem denke, was ich für ihn empfinde und fühle oder was mich an ihm beschäftigt, dass ich das tue, da wo ich mich ganz auf den anderen konzentrieren kann und wo der andere sich auch ganz auf mich konzentrieren kann. Und das ist das, was hier hintersteckt. Wir sollen nicht als Show für andere sprechen, wenn wir zu Gott beten. Denn das ist dann die falsche Zielrichtung. Dann spreche ich eigentlich nicht zu Gott. Ich tue nur so. Ich sage immer Gott, Jesus, Vater oder sonst etwas. Aber eigentlich spreche ich für die anderen, damit die es hören und merken, wie toll ich mich ausdrücken kann, was ich nicht alles weiß über Gott und wie ich das eben in dem Gebet vor anderen sagen kann. Nun, das gilt natürlich auch für den Kreis der Gemeinde. Manches Mal, dann stehe ich innerlich selbst in dem Zwiespalt und überlege mir nun, was ich jetzt sage, ist das nur für andere oder ist das für Gott? Weil irgendwie, wenn ich etwas Gott gegenüber ausdrücke, ich merke manchmal auch, wenn ich für mich alleine bete, ich bete etwas anders, als wenn ich in der Gemeinde bete. Weil irgendwie, ich weiß ja, es hören andere zu und manchmal ist es so, da denke ich mir, naja, Gott weiß ja schon alles, was ich sagen will und lasse dann vieles in meinem Gebet privat vor Gott weg, weil ich weiß, daran denkt er schon ja daran, weiß genau, wie ich das meine und fühle mich manchmal in der Versuchung, dann in einem Gebet in einer größeren Gruppe das noch zu erklären irgendwie, als ob nicht Gott selbst wüsste, was er tut, was er macht oder was ich denke und und ich dann da direkt zur Sache kommen kann. Es braucht keine tollen Formulierungen, es braucht nicht viele Zuhörer dabei, sondern es kommt darauf an, dass wir ehrlich und offen vor Gott stehen und ihm unser Herz ausschütten, so wie es wirklich drin aussieht. Und das heißt auch, dass ich Gott gegenüber einmal Zweifel ausdrücken kann, dass ich Gott sagen kann, Herr, ich weiß nicht, warum läuft das so? Warum geht das immer schief? Warum höre ich nichts von dir, empfinde ich nichts von dir? Dass wir auch das ehrlich und offen Gott sagen können. Wir brauchen nicht nur zu ihm zu sprechen, da, wo wir auf den Höhepunkten unseres geistlichen Lebens sind, sondern auch da, wo es uns schlecht geht, auch da, wo Zweifel sind. Wir haben in der Bibel viele Fälle, wo Leute mit Zweifel zu Gott gekommen sind. Denn wenn Gott unsere Zweifel nicht auflöst, wer soll es denn tun? Wenn wir damit herumlaufen und versuchen, unsere Probleme selbst zu lösen, kommen wir nur noch immer tiefer und tiefer da hinein. Sicherlich, wir werden heute wahrscheinlich nicht an den Straßenecken beten, so wie die Pharisäer es hier getan haben, denn damals lebten sie in einem Land, wo eben diejenigen, die das getan haben, der Hochachtung sicher gewesen sind ihrer Umgebung. Heutzutage würden wahrscheinlich nur einige mitleidig den Kopf schütteln oder darüber anfangen zu lachen, so wie über den Straßenprediger, der mit der Apfelsinenkiste in der Fußgängerzone steht und dann eben das Gericht predigt und kaum einer ihn ernst nimmt, höchstens man sich darüber ärgert. Nun, so ähnlich wäre es wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt offen auf die Straße stellen würden zum Gebet. Nun, das heißt nicht, dass wir nur, wie wir hinterher lesen, in dem kleinen Kämmerlein beten sollen, sondern Gott will uns hier sagen, Jesus will uns hier sagen, wenn ihr betet, dann denkt an die richtige Ausrichtung. Ihr betet nicht für Menschen, also für Menschen, die das hören sollen und auch nicht in erster Linie vor Menschen, sondern ihr betet zu Gott und könnt Gott alles sagen, was euch in eurem Inneren bewegt. Das ist das Erste, was er uns hier sagen will. Und auch nur vor dem Hintergrund verstehen wir, dass Jesus hier sagt, die haben ihren Lohn dahin. Sonst könnten wir uns ja die Frage stellen und sagen, wieso Lohn, wenn wir jetzt vor Gott stehen und ihm sagen, also Jesus, ich liebe dich, ich freue mich so, dass du mir diesen Tag geschenkt hast, dass ich in dieser Natur sein kann, dass ich hier in der Freizeit sein kann. Wenn wir ihm das so ausschütten, wieso brauchen wir einen Lohn dann dafür? Nun, hier geht es einfach darum, dass die Menschen, von denen Jesus hier spricht, dass die eben gerade erwarten, einen Lohn zu bekommen. Dass die erwarten, dass man hinterher zu ihnen kommt und auf die Schulter klopft und sagt, du bist aber ein frommer Mann, wie du betest. Also so möchte ich auch gerne beten können. Wie du so tolle, fromme Ausdrücke findest, so möchte ich auch beten können. Dass sie diese fromme Anerkennung bekommen ihrer Umgebung. Das ist das, was sie als Lohn bekommen. Und das brauchen sie nicht von Gott zu bekommen. Denn sie beten ja letztendlich auch gar nicht zu Gott und für Gott, sondern sie beten letztendlich nur für die anderen Menschen, die um sie herum sind. Und deshalb steht ja, die haben ihren Lohn dahin. Nun, wenn wir zu Gott beten, dann tun wir es nicht in erster Linie des Lohnes wegen. Naja, ich meine, das tun wir ja, wenn wir uns mit anderen Menschen unterhalten, auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr dann ein Zeitkonto führt, so jetzt 10 Minuten mit dem gesprochen, 50 Mark dafür. Naja, diejenigen, die irgendwo als Psychotherapeuten arbeiten, bei denen geht das dann schon so, wobei die meistens das Geld noch dafür bekommen, dass sie eben nicht reden, sondern dass sie schweigen, dass sie einfach dann bloß zuhören, nicht? Das ist dann in dem Fall vielleicht sogar noch besser. Aber, wie gesagt, darum geht es an dieser Stelle gar nicht, sondern es geht darum, dass diese Menschen eben beten, damit andere es hören und sie von denen Anerkennung bekommen. Das ist das Erste hierbei. Und dann finden wir die Alternative dazu. Wenn du aber betest, so gehe in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Hier sehen wir, wird das andere Extrem gezeigt. Dieses Extrem soll von Jesus nicht heißen, dass wir nur so beten dürfen. Was machen wir beispielsweise, wenn wir keinen Schlüssel haben, nicht? Denn wenn wir das hier wortwörtlich nehmen und die Bibel wortwörtlich auslegen wollen, dann steht hier ja, eben du sollst deine Tür verschließen, zuschließen, so ähnlich, damit keiner reinkommt, damit keiner dich dabei hört und dann sollst du beten. Was machen diejenigen, die keine eigene Kammer haben, wo sie beten können? Oder wenn wir mitten bei der Autofahrt sind und plötzlich merken wir, oh, hier wird es brenzlig, da muss ich erst anhalten, muss irgendwie eine Kammer suchen und dann beten, also jetzt bewahre mich in dieser Situation. Das läuft auch schlecht. Oder die Mütter, wo die Kinder tagtäglich von morgens bis abends an deren Rockzipfel hängen. Was macht die nun mit ihrer stillen Kammer? Nun, Jesus will hier zwei Extreme einander gegenüberstellen, um uns ganz deutlich vor Augen zu führen, das ist falsch und das ist richtig in den Extremen. Aber im Grunde genommen soll es hierbei nur darauf ankommen, er will uns nochmal vor Augen führen, wenn wir vor Gott stehen, dann sollen wir daran denken, Gott ist nicht in der großen Masse, in der großen Menge der Leute, die uns zuhören, sondern Gott ist da, wo selbst wo wir ganz alleine sind, selbst da, wo ich nur in einer Zweierschaft Gott gegenüberstehe, und da sieht er und hört er auch da rein. Er weiß, was ich brauche. Das muss ich nicht vielen anderen Menschen mitteilen. Vielleicht sogar noch in der Hoffnung, dass die nun die Bitte Gottes erfüllen, weil sie das ja jetzt gehört haben im Gebet, wie es mir geht, was ich gerne will und so weiter. Selbstverständlich heißt das nicht, dass wir nicht auch in der Gemeinschaft beten können. Das hat Jesus ja durchaus getan. Und denkt daran, als er dieses Vaterunser das erste Mal betet, da sind ja sogar viele hundert Menschen um ihn herum, die zuhören. Deshalb ist es hiermit nicht gemeint, dass man nun ganz allein sein müsse. Aber wir denken daran, das Alleinstehen vor Gott ist eine sehr wertvolle Zeit, die wir durchaus immer wieder suchen sollten, neben dem, dass wir mit anderen Christen zusammenbeten. Und das hat Jesus ja auch getan. Wir erinnern uns immer wieder in seinem Leben. Ich bin darauf einmal die Evangelien durchgegangen und war erstaunt, wie oft dort steht. Am Morgen noch, bevor die Sonne aufging, ging Jesus in die Wüste, um mit seinem Vater allein zu sein, um dort zu beten und mit Gott zu sprechen. Und manches Mal lesen wir davon, dann wachten plötzlich die Jünger auf, die haben halt etwas länger geschlafen, und dann war Jesus nicht mehr da und sie gingen auf die Suche und fanden ihn dann irgendwo in der Einöde, wo er mit seinem Vater allein war, um mit ihm zu sprechen. Und wir lesen es selbst in dieser Situation am Ende seines Lebens, da wo es aufs Ganze ging, da wo er im Garten Gethsemane war, wiederum da hat er nicht versucht, sich selbst zu beruhigen oder Suggestionskassetten zu hören, wie man sie heute kaufen kann, mit dem Motto, du bist schön, du bist schön, du bist ruhig, du bist ruhig. Und wenn ich mir das nur lange genug anhöre, dann werde ich auch ruhig oder werde schön oder was weiß ich. So hat Jesus das nicht gemacht. Das war keine Kraft des positiven Denkens, wenn ich nur lange genug daran denke, dann wird da schon alles weg sein, sondern er wusste ganz genau, hier, ich werde jetzt bald sterben und hatte mit Gott sogar noch gerungen darum, wenn es sein muss, dann geschehe es, aber ich will eigentlich nicht, aber wenn du willst, ja, dann gebe ich mich in diesen Willen hinein. Und das war alleine vor Gott. Keine Zuhörer dabei, keine anderen Menschen, weil er ja wusste, letztendlich kann mir Hilfe nur von Gott kommen, nicht von anderen Menschen, die um mich herum sind. Das ist schön, wenn ich diese Geschwister habe, aber letztendlich stehe ich allein vor Gott. Und deshalb hier dieser radikale Gegensatz zu dem, an den Straßenecken mitten in dem Gewirr der Stadt oder vor einer großen Menschenmenge zu beten und auf der anderen Seite in der Einsamkeit vor Gott, weil Gott da ist, der in die verborgenen Winkel unseres Lebens und unseres Herzens hineinschaut, der auch lange weiß, bevor wir ausdrücken, was wir auf dem Herzen haben, was da ist. Der übrigens auch die Sachen sieht, die wir nicht ausdrücken, da, wo wir Sünde in unserem Leben haben, die wir nicht bereinigt haben, die nicht in Ordnung ist, und der ganz genau darüber Bescheid weiß und der sich danach sehnt und erwünscht, dass wir ihm gegenüber das ausdrücken, damit diese Last, die auf uns liegt und die unser Leben beeinflusst und von Gott wegzieht, damit wir die abgeben können, damit wir frei und offen vor Gott stehen können, damit wir etwas von dieser Freude und Freiheit erleben, wie Jesus sie uns verheißen hat. Denn häufig, wenn in unserem Leben als Christen keine Freude ist, dann liegt es an uns, weil wir Gott gerade das vorbehalten, was er ja sowieso schon sieht. Weil wir entweder so an unserer Sünde kleben, unserer Lieblingssünde, die wir ja so gerne tun, der wir so gerne nachlaufen, oder weil wir ja Gott doch nicht das Vertrauen schenken und mehr das Vertrauen auf andere Menschen in unserer Umgebung setzen und deshalb mehr mit anderen Menschen über unsere Probleme sprechen, statt mit Gott über unsere Probleme sprechen. Nun, es ist nicht schlecht, anderen Menschen das mitzuteilen, nur ist die Frage, von wem erwarten wir Hilfe, auf wen bauen wir unser Leben auf, von wem haben wir Hoffnung? Und vor diesem Hintergrund, naja, also es ist häufig, dass ich da diesen Gedanken erwähne, aber das war so ein Schlüsselmoment für mich beim Griechischlernen, da habe ich das Wort Glauben gelernt und war ganz erstaunt darüber, das Wort Glauben auf Griechisch Pisteuo wird eben im Wörterbuch als Glauben und als Vertrauen übersetzt. Und jetzt ist die Frage, wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an Gott, dann heißt das eben nicht, ich bilde mir möglichst intensiv ein, es gibt Gott. Also da sind wir sowieso schwach dran. Das wird uns weder erretten, noch wird uns das ein gutes Leben als Christen bescheren. Denn nehmt ihr einmal den Teufel als Beispiel. Der Teufel, muss der sich einbilden, dass es Gott gibt? Der weiß, dass es Gott gibt. Wird der Teufel deshalb errettet? Nein. Ob wir wissen, ob es einen Gott gibt, ob wir das vermuten, ob wir das hoffen, das ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht. sondern der Glaube, von dem die Bibel spricht, ist so ungefähr wie, Menschen haben früher, also so vor 50, 60 Jahren war das noch mehr, da haben sie gesagt, ich glaube an den und den. Und das bedeutete, also man könnte sagen, ich glaube an meine Frau. Und das meinte so viel wie, ich bin überzeugt davon, sie ist treu und sie ist zuverlässig und sie ist einfach super. Das wollte man dadurch ausdrücken. Und das zeigt sich auch im Lebensvollzug. Denn das Wort Vertrauen ist nicht nur intellektuelle Einbildung. Vertrauen muss sich im täglichen Leben zeigen, in dem, wie ich Gott gegenüber lebe und gegenüber spreche. Und das zeigt sich auch im Gebet. Bin ich bereit, Gott das auszuschütten? Vertraue ich ihm denn wirklich? Wenn ich mir nur einbilde, er ist da und möglichst intensiv, das ist nicht Glaube, den die Bibel meint, sondern dieses vertrauensvoll sich Gott hinzugeben. Das ist das, wo es die Bibel mit Glauben meint. Habe ich das? Und dann sollte sich das auch im Gebet Gott gegenüber ausdrücken. Nun, da haben wir nun, dann dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr aber betet, so sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Nun, das gibt es auch. Möglicherweise haben wir den Eindruck, Gott sei schwerhörig, oder wir müssen das nun in möglichst langen und ausführlichen Gebeten darlegen, um Gott zuerst zu erklären, wie er nun im Einzelnen handeln könnte, ihm vielleicht sogar noch vorzuschreiben, in welchen Schritten das nun sich in Erfüllung umsetzen sollte. Darum geht es nicht. Also immer wieder, wenn ich diesen Text lese, dann denke ich an das typische Beispiel aus der Bibel, aus dem Alten Testament, da, wo der Elia ist und auf dem Karmel und eben die Baalspriester und die Aschera-Priester um den Altar da herumtanzen und rufen den ganzen Tag. Und schließlich sagt der Prophet ihnen eben, ja, ihr müsst lauter rufen, vielleicht schläft euer Gott, vielleicht ist er noch nicht wach. Und genau das ist das, was damit gemeint ist, was die Heiden um uns herum tun. Und Heiden ist ja mit Nation gemeint. Also im ursprünglichen Sinne meinte Nation alle, die nicht zum Volk Israel gehören, also auch wir. Aber im neutestamentlichen Sinne ist dann damit gemeint, diejenigen, die nicht Gott anbeten, diejenigen, die irgendwelche anderen Götter und Götzen haben, denen sie nachlaufen, die versuchen durch möglichst viele Lärm, durch möglichst viel Geschrei, durch möglichst lautes Rufen, durch möglichst häufiges Rufen, die Aufmerksamkeit Gottes zu erreichen. In vielen Religionen gibt es ja sogar spezielle Riten dafür, nicht? Dann gibt es eben laute Tambourins, die geschlagen werden, Trommeln, die getrommelt werden. Dann gibt es möglichst häufige Gebete, laut gerufene Gebete, so wie der Muezzin eben im Islam von der Minarett ruft, eben laut zum Gebet. Das müssen alle hören, damit Gott auch darauf aufmerksam wird und eben sie merken, wie sehr sie sich Gott an dieser Stelle hingeben. Das ist nicht das, was Gott von uns will, sondern hier will uns Jesus wieder vor Augen malen, wir haben nicht einen Gott, den wir lange überzeugen müssen, den wir durch Lärm auf die Nerven fallen müssen, bis er nun endlich sich bequem zuzuhören, sondern wir haben einen Gott, der es wirklich gut mit uns meint, der uns annimmt, der sieht, was wir brauchen und eigentlich schon erhören will, ehe wir etwas sagen und nur noch darauf wartet, dass wir ihm dieses Vertrauen gegenüber auch ausdrücken. Deshalb, da sollen wir nicht schreien, wie die Nationen es tun, wie die Baalspriester es auf dem Karmel getan haben, um die Aufmerksamkeit ihres Gottes zu erreichen. Das brauchen wir nicht. Wir haben die Aufmerksamkeit Gottes. Und es kommt jetzt nicht auf ein großes Trara und viel Lärm ringsherum an. Und dann sagt nun Jesus, seid ihr nun denen gleich, seid ihr denen nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt habt, ehe ihr ihn darum bittet, betet ihr nun so. Und dann kommt das einzige Gebet, was Jesus uns als Christen je gelehrt hat, wo er sagt, so wörtlich, also das sollt ihr normalerweise so beten. Und wenn wir das lesen, heißt das natürlich nicht, dass wir nur immer das Vaterunser beten sollten, sondern Jesus will uns hier einige wichtige Merkmale mit an die Hand geben, wie unsere Verbindung zu Gott aussehen soll und kann und was wir in unserer Verbindung zu Gott berücksichtigen sollten. Er will auch die Perspektive, wenn wir vor Gott stehen, zurechtrücken. Was ist dabei wichtig? Wo stehen wir? Wo steht Gott in dieser Kommunikation? Und ich möchte einige wenige Gedanken aus diesem Vaterunser herausgreifen. Ich werde nicht auf alles zu sprechen kommen, weil tatsächlich für dieses Vaterunser würde es genügen, wenn wir nur einen Vers da herausnehmen und den ganz konzentriert heute Morgen behandeln, weil tatsächlich in diesem Gebet, was Jesus seine Jünger lehrt, eine ganze Menge enthalten ist. Das fängt schon damit an, dass er mit dem Unser Vater, wie das Gebet ja auch heißt, eben oder Vater Unser, wie andere das sagen, beginnt. Hier steckt eine ganz besondere Beziehung zu Gott dahinter. Viele haben sich daran gewöhnt, das ist doch einfach so. Man betet das Vaterunser doch so. Vielleicht hat es der eine oder andere in der Kinderstunde gelernt, im Konfirmationsunterricht oder im Religionsunterricht der Schule gelernt, das Vaterunser, und weiß, das gehört doch einfach so dazu. Gott ist doch unser Vater. Und dann muss ich euch heute Morgen die erschreckende Nachricht geben, nein, Gott ist nicht jedermanns Vater. Gott ist unser Schöpfer, das stimmt. Er hat jeden von uns gemacht, deshalb sind wir ihm zum Gehorsam verpflichtet. Wir sind sozusagen sein Besitz und deshalb hat er einen Anspruch darauf, dass wir uns nach ihm richten. Aber wir sind nicht automatisch die Kinder Gottes. Es gibt Millionen von Menschen um uns herum, die nicht Kinder Gottes sind. Wir müssen erst einmal Kinder Gottes werden. Wenn Gott unser Vater ist, dann ist das ein besonderes Herausrufen, eine ganz besondere Qualifikation, die wir als Menschen haben können. Das ist eine besondere Auszeichnung, die wir hier auf der Erde haben können. Wahrscheinlich die höchste Auszeichnung überhaupt, dass wir die Kinder des Schöpfers des Universums sein können, des Schöpfers der Welt, auch unsere Schöpfer sein können. Das ist damit gemeint, wenn wir Gott als Vater ansprechen. Und weil unser Vater ein König ist, deshalb sind wir Prinzen und Prinzessinnen. Also unsere beiden Töchter, die spielen das ganz gerne, Prinzessin, nicht? Verkleiden sich da und meinen dann so mit Gold und Glitzern und alles Mögliche. Aber ihr seht, wir haben hier eine ganze Versammlung von Prinzen und Prinzessinnen und ihr seht alle, naja, also ich möchte ja nur nichts sagen, aber ihr seht alle eigentlich gar nicht so danach aus, nicht? Also ich meine, es heißt nicht, dass ihr nur nicht danach ausseht, aber ihr merkt, das kommt auch gar nicht darauf an. Ihr seid sozusagen hier Prinzen und Prinzessinnen inkognito, nicht? Also so, dass es nicht so sehr nach außen auffällt, damit nicht alle dann sehen, so in welcher Macht und Herrlichkeit wir hier einhergehen. Wir könnten uns mit allen möglichen Gold und Silber behängen und doch würden wir nicht mehr wert sein, als wir dadurch sind, dass Gott unser Vater geworden ist. Etwas ganz Besonderes und ganz Tiefes. Und wie wird Gott unser Vater? Nun, indem wir seine Kinder werden, könnten wir jetzt sagen. Aber wie werden wir seine Kinder? Das ist eine schwierige Frage. Eben der Nikodemus, der fragt Jesus etwas Ähnliches und der sagt, naja, also Kinder Gottes, er sagt das nicht ganz so, sondern er sagt dann, ja, so von neuem geboren, eben dann geht das ja nur, dass ich Kinder, kein Kind von jemandem anders werde. Das geht ja gar nicht. Ich kann doch nicht in den Bauch meiner Mutter zurückgehen. Und so wäre für uns die Frage, naja, wenn wir jetzt einmal nicht Kinder Gottes gewesen sind, sondern nur, in Anführungsstrichen, seine Geschöpfe, seine Schöpfung, wie sind wir dann zu Kindern Gottes geworden? Oder wenn wir es noch nicht geworden sind, wenn ihr es noch nicht geworden seid, wie könnt ihr Kinder Gottes werden? Und da gibt die Bibel einwandfrei darüber Auskunft. Sie sagt uns, wie das funktioniert. Und zwar, sie sagt, du musst sterben. Erst wenn du tot bist, dann kannst du Kind Gottes werden. Ich möchte euch nicht dazu auffordern, jetzt nachher frustriert aus dem Gottesdienst zu gehen, euch irgendwo an dem nächsten Baum aufzuhängen oder eine Überdosis Schlaftabletten zu nehmen, in der Hoffnung, dass ihr dann in einem nächsten Leben, so wie die Hindus das glauben, in der Reinkarnation auf einer höheren Stufe geboren werdet. Nein, nein, das ist nicht, was die Bibel damit meint. Sondern sie sagt, euer Mensch, der nur an sich selbst denkt, so wie der Augustinus uns das gestern gesagt hat, nur diejenigen, die an ihre Selbstliebe denken, die, die ihre Maßstäbe selbst bauen, die sagen, ich stehe doch eigentlich an der Stelle Gottes, ich bestimme, was gut in meinem Leben sein kann, wonach ich leben muss, was richtig und was falsch ist. Ich weiß schon, wie ich leben soll. Die Menschen, die das tun alle Menschen von Geburt an. Diejenigen, denen sagt Jesus, du musst erst sterben, du musst deinen eigenen Willen aufgeben, du musst deine eigene Person aufgeben. Aber warum? Weil uns Jesus dann zeigen will, was wirklich für uns gut ist. Manchmal ist es ja so, wir merken das erst nachher. Da machen wir irgendwelche Sachen und meinen, das ist doch genau der richtige Weg. Und hinterher kommen wir draus, also so toll war das ja eigentlich gar nicht gewesen. Also mir ist es schon manchmal so gegangen, dann habe ich gelogen. Ne? Ich habe mir gedacht, also kompliziert das jetzt zu erklären, vereinfache das einfach mal ein bisschen. Und hinterher habe ich gemerkt, oh, das ist dann noch viel komplizierter dadurch geworden. Und dann eine Lüge hat die nächste Lüge nach sich gezogen. Schlimm. Hätte ich nicht da von vornherein auf Gott gehört, dann wäre das wahrscheinlich besser gelaufen in solchen Situationen. Tja, und wenn wir nun gestorben sind, dann sagt Jesus, dann will ich dir neues Leben geben. Dann will ich dich innerlich erneuern, dann will ich dir die Fähigkeit geben, auch auf das Wort Gottes zu hören und so zu leben, wie er das sagt. Denn wenn wir aus eigener Kraft versuchen, so zu leben, wie Jesus das sagt im Neuen Testament, in der Bergpredigt, schon allein nur die Nächsten lieben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, also ich kann ja mal fragen, wer hat das in seinem Leben schon geschafft, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst? Ich könnte ja fast fragen, wer schafft es denn allein mit seinem Ehepartner, den Ehepartner so zu lieben wie sich selbst, der ihn am nächsten steht? Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich schaffe es nicht. Ich merke immer noch wieder, denke ich zuerst an mich bei vielen Sachen. Und da bin ich mir selbst wichtiger dabei. Ich arbeite daran, aber ich merke, aus eigener Kraft ist das unmöglich. Aber Jesus will uns Kraft dafür geben, will uns Kraft geben, dass wir uns innerlich verändern können, Stück für Stück, um ihm immer ähnlicher zu werden, um so leben zu können, wie Jesus gelebt hat, der wirklich ganz immer nur für andere Menschen gelebt hat, dem es nichts um sein Ansehen ging, dass er gut vor anderen Menschen dastand, sondern dem es nur darum ging, dass andere Menschen weiter vorankommen, Gott näher kennenlernen, Gott zu Gott näher kommen. Und wenn wir da bereit sind, dann heißt es, vor Gott einfach zu kapitulieren, vor ihm zu sagen, also ich alleine, ich schaffe es nicht, bisher habe ich nur auf mich gebaut, du warst vielleicht so ein Sahnekrönchen auf meinem Leben drauf als Verzierung, aber eigentlich, ich will aufgeben, ich will dir sagen, ich allein schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich habe mich in meinem Leben verfahren, vergib du mir, schenke du mir einen neuen Anfang, ich will mit dir leben, führe du mein Leben, ich will dein Eigentum sein, dass wir Gott das in Gebet ausdrücken und dann ein neues Leben mit ihm beginnen. Und dann sind wir Kinder Gottes geworden. Dann sind wir gestorben, unser alter Mensch, wie die Bibel das nennt, das, wo wir immer selbst versuchen, ich stehe im Mittelpunkt und was ich will und ich möchte und ich denke und ich und so weiter, dass das gestorben ist und dass wir dann sagen, Jesus, ich schaue auf Jesus, auf Gott schaue ich. Und dann sind wir von Neuem geboren und plötzlich merken wir bekommen von Gott Kraft, Dinge zu tun, die wir vorher nie aus eigener Kraft tun konnten. Ich erinnere mich noch daran, bevor ich zum Glauben gekommen bin, ich habe krampfhaft versucht, in der Bibel zu lesen, regelmäßig, und habe mir gedacht, wie langweilig, und irgendwie, das sagt mir ja alles nichts, und so alt und so öde, und dann habe ich gemerkt, nach Glauben gekommen bin, plötzlich habe ich Spaß daran gefunden. Ich habe gemerkt, das ist ja lebendig, das spricht ja in mein Leben hinein, da hat Gott mir ja etwas zu sagen, was für mein Leben wichtig ist. Und so kann Gott uns innerlich und äußerlich verändern. Übrigens, er hatte mich damals auch in anderer Hinsicht verändert. Ich war damals in der Realschule, habe da gelernt und war eigentlich eher ziemlich mittelmäßig oder ziemlich schlecht in der Schule. Ich hatte einfach keinen Spaß, hatte ja nicht so die Motivation zum Lernen gehabt. Und ich habe gemerkt, auch bei solchen ganz äußerlichen, weltlichen Sachen, könnten wir ja sagen, hat Gott mein Leben in dieser Zeit verändert. Also nachher, so manchmal, wenn ich jetzt meine Schulzeugnisse auch durchblättere, das ging von einem Schuljahr zum anderen, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, besser. Ich will euch jetzt keine Garantie dafür geben. Kommt zum Glauben und ihr werdet Generaldirektor eurer Firma oder ihr werdet jetzt mit 1,0 euer Abitur machen oder so. Also ich meine, bei mir hat Gott mir da plötzlich Interesse, Fähigkeiten und was weiß ich geschenkt, wo ich vorher nicht direkt etwas von wusste oder die Gott mobilisiert hatte, die ich vorher nicht einsetzen konnte. Gott kann unser Leben in vielerlei Hinsicht total verändern. Und dann können wir zu ihm Vater sagen und dann wissen wir auch, dass er unser Bestes will, dass er weiß, wie wir gelesen haben, was im Verborgenen Wünsche und vor allen Dingen auch die Bedürfnisse sind, die wir haben, auf die er Antwort geben will. Und wenn Gott unser Vater ist, wenn wir einmal diesen Schritt zu ihm hingetan haben, wenn wir jetzt wirklich echt beten können, Gott unser Vater, weil wir ihm unser Leben übergeben haben, dann stellt sich nur die Frage, was ist denn die Konsequenz daraus? Wir können das nämlich einmal vor ewigen Zeiten, vor so und so vielen Jahren getan haben, aber wir leben gar nicht so, als ob Gott unser Vater ist. Wir können das mit dem Mund ausdrücken, aber unser Leben streicht das eigentlich nur durch. Denn wenn wir wirklich Gott als unseren Vater bekennen, dann bedeutet das hier so viel wie, dann geh doch auch zu deinem Vater, dann vertrau ihm doch. Wenn ein Kind irgendwelche Probleme hat, also besonders die kleinen Kinder ist das so, die gehen zuerst, also Vater oder Mutter, jedenfalls zu den Eltern, und das ist ja hier damit gemeint. Also gestern habe ich noch einen kleinen Jungen getroffen, ne? Also ich habe ja nichts gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, welcher von euch das gewesen ist, der saß da auf so einem dicken Stein da draußen und da haben wir dann miteinander gesprochen so ein bisschen und dann, ja, die Ameisen, ob die da drunter kriechen können und was weiß ich alles, und dann habe ich ihn gefragt, naja, kannst du den Stein hochheben? So, nee, kann er wohl nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich kann den Stein auch nicht hochheben, aber dann hat er gesagt, aber mein Vater, der ist stark, der kann diesen Stein hochheben. Also, naja, ich meine, ihr könnt es gerne probieren. Ich weiß nicht, wie viel Zentner der wiegt, aber zumindest merkt man darin das totale Vertrauen darauf, der kann das schon, wenn irgendein großes Problem da ist. Ich weiß nicht, wie das zu regeln ist. Arbeitslosigkeit, Wohnungswechsel, Eheprobleme, Kinderprobleme, was weiß ich, Gesundheitsprobleme. Der Vater, der kann das. Und im Vergleich zu uns als etwas schwächlichen, menschlichen Vatern, ja, manche von euch sind ja auch stärker als ich, nicht? Aber immerhin noch begrenzt in ihrer körperlichen Stärke, wir können schon ein paar Sachen tun. Aber wir sind ja weit davon entfernt von dem, was Gott tun kann. Also, wenn wir zu Gott Vater sagen, bedeutet es auch, in unserem Lebensvollzug das zum Ausdruck zu bringen, Gott dieses Vertrauen auszudrücken, ihm zu sagen, ja, ich vertraue darauf, dass du das kannst, nicht lange herumdoktern und irgendwie noch versuchen, dass wir das hinbekommen und dann, wenn wirklich gar nichts mehr klappt, wenn wir in der Ecke liegen und es geht nicht mehr, wir können gerade noch aufschauen, dann sagen wir, naja, es kann ja auch nichts mehr schaden, nicht? Also gut, dann beten wir halt noch und in vielen Fällen, also wo ich das dann, muss ich peinlicherweise sagen, dann trotzdem so gemacht habe und Gott dann in seiner Gnade nicht gesagt hat, naja, also jetzt bitte sehr, dann schau doch mal, wie du selbst vorankommst, sondern Gott trotzdem eingegriffen hat und die Situation verändert hat. Also wirklich super. Gerade in diesem Jahr war das im Frühjahr, ich habe das Beispiel schon manches Mal erzählt, weil es für mich sehr beeindruckend gewesen ist in Bezug von Glauben und Nichtglauben. Unsere ältere Tochter, die jetzt 5 Jahre alt ist, die hatte vor, ich denke es etwa so knapp einem Jahr her, hatte sie abends einmal, nachdem wir zusammen gebetet haben, hat sie gesagt, so ich will Jesus kennenlernen, ich will mit Jesus leben. Dann haben wir gedacht, ich war im Gespräch erst einmal, habe ich mir gedacht, naja, die hat das ja bestimmt noch nicht verstanden, damals 4 Jahre alt, also kann man sich bekehren mit 4 Jahren, keine Ahnung. Also erstmal habe ich denen gesagt, ja, überleg dir das nochmal gut, morgen können wir nochmal drüber sprechen. So hat sie gesagt, nein, jetzt, sie will das jetzt machen. Dann habe ich ihr nochmal alles erklärt, habe gesagt, ja, weißt du auch genau, was das ist? Und dann, ja, dann habe ich ihr nochmal erklärt und dann blieb mir ja nichts mehr anderes übrig, nicht? Dann habe ich mit ihr zusammen gebetet und danach war sie froh, sie konnte einschlafen und seitdem tatsächlich, es hat sich bei ihr etwas verändert. Und überall, wo Fragen auftauchen, für sie ist das selbstverständlich, da kann man zu Gott mitkommen. Als dann unsere jüngere Tochter dann vor kurzem abends einmal im Bett lag, dann hat sie immer gesagt, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an Gott. Dann fing unsere Eva, die ältere Tochter, an zu weinen, dann gesagt, du musst doch an Gott glauben, wenn du nicht an Gott glaubst, wenn du Schwierigkeiten hast, wer hört denn darauf? Mit kindlichen Worten hat sie das dann gesagt, nicht? Oder wenn du ganz krank bist, dann ist Gott nicht da und kann dir nicht helfen und so. Dann hat sie richtig geweint um ihre Schwester, dass die nur nicht an Gott glauben will. Na, die hat das mehr aus Provokation gesagt, weil sie gemerkt hat, dass ihre Schwester so stark darauf reagiert. Aber das, worauf ich nun kommen will, dieses Vertrauen als Vater, das hat sich so vor ungefähr einem halben Jahr ereignet. Da bin ich am Abend wieder nach der Bibelschule zurück nach Hause gekommen und dann erstmal alles gehört, was so am Tag lief und die Kinder waren auch noch auf und an diesem Tag ist der Kühlschrank kaputt gegangen. Es lief das Wasser heraus, der Kühlschrank war innen ganz warm und nun meine Frau hat sich nicht so sehr mit ausgekannt, dann habe ich einen Schraubenzieher geholt, habe das da aufgeschraubt, nachgeschaut, die Kontakte nachgesehen, habe nichts gefunden, habe versucht irgendwie den Kühlschrank in Ordnung zu bringen, hat alles nicht geklappt. Dann habe ich mir gedacht, naja, also jetzt gibt es mal wieder Kosten, müssen wir doch noch da irgendwie einen Elektroinstallateur holen oder so oder vielleicht einen neuen Kühlschrank kaufen. Und dann kam unsere Tochter Eva herein, hat dann das auch gesehen, hat gesagt, Papa, wir müssen dafür beten. Dann haben wir dafür gebetet, für den Kühlschrank, kann man auch tun, nicht? Und dann habe ich mir gedacht, etwas hoffnungslos, naja, ich meine, Gott kann ja eigentlich, aber ja, ich meine, wir können ja auch und wir haben ja das Geld und was weiß ich. Und dann habe ich den Kühlschrank aufgemacht, habe geschaut, er lief noch nicht. Ich mache den Kühlschrank wieder zu und der Kühlschrank läuft an und läuft. Und der Kühlschrank läuft bis heute, ohne dass jemand daran gewesen ist, den zu reparieren. Ich weiß nicht, was Gott da getan hat, aber zumindest der Kühlschrank läuft wieder. Und da muss ich sagen, das war für mich eine Lektion von meiner Tochter, eben zu sehen, das heißt Glaube praktisch zu sehen, selbst in solchen Situationen, wo wir doch meinen, die Sache selbst planen und machen zu können, in der Hand haben zu können, zu vertrauen, Gott kann auch Kühlschränke reparieren. Also das soll natürlich nur nicht bedeuten, dass ihr keine Inspektion mehr an eurem Auto macht, um dann zu sehen, na ja, selbst wenn die Reifen abgefahren sind, selbst wenn ich mit 150 um die Kurve fahre, selbst wenn ich da das Öl nicht mehr nachgieße, Gott wird das schon machen. Nein, nein, natürlich nicht auf die leichtfertige Art und Weise, aber hier so diese Bestätigung auch für so ein Kind wie unsere Eva zu sehen, Gott reagiert und sie war gar nicht besonders erstaunt, so wie ich, sondern für sie war das mehr oder weniger, na ja, ist doch klar, nicht, wenn wir Gott das sagen, dass da dann auch was passiert. Und das bedeutet in der Praxis, Gott als Vater anzubeten und Gott als Vater vor Augen zu haben. Und wenn wir sagen hier, Gott unser Vater, dann bedeutet das nicht nur Bekenntnis, ja, wir sind einmal zu Jesus Christus gekommen, wir haben Gott als Vater gewonnen, sondern dann bedeutet das auch, dass wir eben in unserem Lebensvollzug Gott Vater sein lassen. Und wenn wir ihm im Gebet das ausdrücken, das nicht nur als Vokabel auf den Lippen haben, sondern dass es Realität ist. Und etwas anderes steckt ja auch noch drin. Ihr merkt, wir können ja fast jedes Wort umwenden und finden da einen Schatz drunter. Hier steht nämlich auch noch unser Vater. Und das ist auch ganz wichtig. Manches Mal ist es ja so in der Gemeinde, dann fallen einem die Leute so unheimlich auf die Nerven, nicht? Und warum kann man sich das nicht aussuchen? Und zahllose Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland, die entstehen neu, aber nicht, weil die Leute solch eine missionarische Sicht haben, wir müssen unbedingt noch Leute zum Herrn führen, sondern es geht mehr darum, dir fehlt mir so auf die Nerven und endlich habe ich einen Grund gefunden, den ich auch noch geistlich vertreten kann und jetzt können wir uns trennen und machen eine neue Gemeinde auf. Aber schaut hier drin, was in diesem Gebet drin steht. Da steht, unser Vater, wir haben Geschwister, auch wenn wir uns mit denen nicht gut verstehen. Wir sind auch hier als Geschwister zusammen, total unterschiedliche Herkunft. Vielleicht wird das im Laufe der Freizeit noch dazu kommen. Dann werdet ihr euren Zimmernachbarn merken, der eben in der Nacht laut schnarcht und ihr denkt euch, was ist das für ein Kerl, warum schnarcht der so laut? Oder der andere, der vielleicht seine Socken aus dem Fenster hängt und euer Fenster ist direkt nebenan und ihr habt es offen. Und das riecht bei euch dann so drin, nicht? Ja, also das wäre eine Möglichkeit. Oder der eine, der dann sagt, ich bin hier sportlich und immer so Frühsport und ihr wollt noch schlafen, euch von einer Ecke in die andere legen morgens. Da können wir uns auf die Nerven fallen. Aber denkt daran, Gott ist unser Vater, nicht nur mein Vater. Ich habe ihn und kein anderer darf damit hineinkommen. Sondern denkt daran, ihr werdet mit all den Leuten in der Ewigkeit im Himmel zusammen sein. Also versucht hier euch schon ein bisschen daran zu gewöhnen, sonst wird es hinterher vielleicht schwieriger im Himmel. Ich weiß nicht, ob wir dann auch noch Schweißfüße haben und ob wir dann auch noch ausschlafen müssen oder nicht. Aber es könnte möglicherweise auch da Sachen geben, wo wir nicht ganz mit dem anderen übereinstimmen. Oder dass wir uns dann nun streiten darüber, bist du nun ein richtiger Christ? Vertrittst du die Erwachsenentaufe und die Erwachsenentaufe mit der Untertauchtaufe und mit der dreifachen Untertauchtaufe und mit der Erfüllung des Heiligen Geistes und mit was weiß ich noch allem dazu? Ja, sonst kannst du nicht mein Bruder sein, nicht? Sonst musst du irgendwo anders hingehen, eine Sonderabteilung im Himmel einrichten. Nein, Gott ist unser Vater. Das bedeutet, wir gehören als Geschwister zusammen. Gewöhnt euch aneinander. Denkt daran, das ist euer Bruder, eure Schwester, nicht nur als Vokabel, sondern ihr gehört wirklich zusammen. Und ich finde das immer wieder bereichernd, so wenn ich irgendwo auch mal in einem ganz anderen Land bin. Ich kenne keinen Menschen und immer, also bisher immer, wo ich gewesen bin, habe ich Christen getroffen und bin Gott dankbar darüber gewesen. Also ich erinnere mich, das war vor, auch in diesem Sommer wieder im Urlaub. Wir waren dort auf einer Art Campingplatz, waren da unterwegs und haben gedacht, also hier in der Stadt kennen wir keinen Christen und waren am Morgen im Gottesdienst, hatten da eine Gemeinde gesehen, sind dann da hingegangen und dann plötzlich lief da eine Frau herüber und sprach uns direkt an. Wollt ihr hier heute Abend mit in den Gottesdienst kommen? Hier, wir haben da einen Gottesdienst und wir haben die Frau kennengelernt, haben uns lange mit ihr unterhalten und das war richtig toll, so als hätten wir uns seit Monaten oder seit Jahren gekannt. Unser Vater bedeutet aber auch, dass wir die Sicht haben für andere Menschen, denen Gott noch nicht der Vater ist, dass Gott ihr Vater wird, dass eben immer mehr Menschen sagen können, Gott ist unser Vater, dass wir das nicht wie eine, so wie das von Jesus gesagt wird, er hielt seine Eigenschaft nicht wie ein Raub für sich, sondern er hat sich entäußert, kam auf die Erde und dass wir auch so kommen, dass wir nicht sagen, oh, wir sind errettet, toll. Hoffentlich wird der Himmel nicht überbevölkert, möglichst sollen nicht so viele Leute mit hineinkommen, sondern dass wir so sagen können, wie, ich meine, das wäre so ein typischer Onkel Ernie-Ausspruch, den kennt ihr vielleicht, der Ernie Klaasen, einer der Mitgründer der Bibelschule, der hat gesagt, ich bin auf dem Weg zum Himmel und versuche so viel wie möglich mitzunehmen. Dass wir davon etwas mitbekommen, dass wir sagen, wir wollen noch viele zu unseren Geschwistern machen, dass sie auch Gott als Vater kennenlernen. Und nun jetzt bin ich eigentlich schon über die Zeit, die ich dafür einräumen wollte. Und ihr merkt, wir sind leider tatsächlich nur dazu gekommen, unser Vater. Aber wenn ihr das mitnehmt schon für heute, Gott ist unser Vater, dann habt ihr eine ganze Menge, woran ihr knabbern und denken und umsetzen könnt. Vielleicht sogar bis zu eurem Lebensende, nicht? Ich weiß ja nicht. Also es kommt darauf an, wie lange wir leben und es kommt darauf an, wie intensiv wir gerade diese Gedanken noch uns durch den Kopf laufen lassen. Es wäre sehr spannend, auch die anderen Verse noch anzuschauen, aber nehmt euch das Vaterunser noch einmal heraus, versucht selbst, das auf euch wirken zu lassen, zu sehen, was Gott euch da weiter sagen will, in unserer Stellung ihm gegenüber, in seiner Stellung uns gegenüber, in unserer Stellung anderen Menschen gegenüber, denn diese drei Beziehungen, die spielen im Vaterunser eine ganz wichtige Rolle. Wie stehen wir zu Gott? Wie stehen wir eben zu anderen Menschen? Und wie steht Gott zu uns? Also wie sorgt er für uns? Wir wollen diesen Gottesdienst, am Ende des Gottesdienstes ein Lied zusammen singen. Und zwar das Vaterunser zusammen singen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt nämlich ein Lied, das haben wir hier auf Folie, steht nicht in den Liederbüchern drin. Vater, unser Vater. Und da wollen wir diese verschiedenen Bitten und Anliegen, die Gott gegenüber geäußert werden, nochmal im Lied ausdrücken. Sonst denkt daran, Gott, euer Vater, ist er schon euer Vater. Wenn er euer Vater ist, dann lebt so, dass er euer Vater ist. Und wenn er euer Vater ist und unser Vater ist, denkt daran, wir leben mit anderen zusammen. Andere sollen erreicht werden darum. Denkt auch, wenn ihr zu Gott sprecht, ihr sprecht nicht zu anderen Menschen. Ihr spricht zu Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erden, aber eben auch unserem Vater, dem wir Vertrauen schenken können. Nehmt euch das nochmal vor, lasst euch davon bewegen. Wir wollen jetzt das Lied zusammen singen. Ich werde das gerade auflegen. Wir können es dann zweimal durchsingen, damit wir uns das so richtig zum Bewusstsein kommen lassen können.